Ja, weil mir ist gerade aufgefallen, dass die Sendung von Rudi Zerne und Nana Mouskouri was gemeinsam haben. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte?
Also ich komme nicht mit Rosen ins Studio rein. Nee. Das ist schon mal nicht.
Wäre aber noch etwas, was Sie einführen könnten. Ich glaube, dass sowohl Sie als auch Ihre Sendung, also Nana Mouskouri, also als auch Sie, inzwischen zum kollektiven Gedächtnis der Deutschen zählen.
Oh.
Ich glaube, dass alle, die hier sitzen, eine Erinnerung damit verbinden, ein Erlebnis, ein besonderes Gefühl. Hm. Aktenzeichen XY ungelöst ist eine deutsche Institution, wenn auch nicht ganz unumstritten, aber noch mit großen, großen Quoten. Wie viele Menschen melden, und vor allen Dingen mit reger Beteiligung, wie viele Menschen melden sich pro Sendung ungefähr?
Das kann man jetzt so im Schnitt gar nicht sagen. Wichtig ist natürlich immer, dass es einen zündenden Hinweis gibt, der vielleicht sogar in Richtung einer Person führt oder dass jemand Beobachtung gemacht hat. Wir haben ja immer mehr Altfälle auch bei uns im Studio, die sogenannten Cold Cases, weil sich in der Ermittlungsarbeit vieles neu getan hat. Also die DNA-Untersuchungen sind verfeinert worden. Das heißt, vor Jahren, als ich anfing, vor mehr als 20 Jahren, brauchte man noch ein Haarbüschel oder ein Haar mit einer Wurzel. Heute reicht eine Hautschuppe, um eine zweifelsfreie Spur herstellen zu können. Und dazu kommt es auch, dass bei diesen Altfällen oftmals die Zeit nicht unbedingt gegen die Ermittler, sondern auch für die Ermittler arbeiten kann.
Wegen der neuen Techniken?
Nicht wegen der neuen Techniken, sondern weil beispielsweise ein Totschlag nach 20 Jahren verjährt. Ein Mord verjährt nie. Und Mitwisserschaft verjährt logischerweise auch. Das heißt, da kann jetzt jemand sich melden, den das Gewissen plagt über 10, 20, 30 Jahre und kann sein Gewissen erleichtern und ruft bei der Polizei an und gibt den entscheidenden Hinweis. Und das ist schon mehrfach vorgekommen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Leute offenbar lieber Sie anrufen, als zur Polizei zu gehen?
Glaube ich jetzt keine. Ich habe tatsächlich auch schon Anrufe bekommen zu Hause. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen und gebeten, mitzuhelfen. Ich bin kein Ermittler und auch kein Detektiv. Auch
Sie
kein
werden aber ab und zu für einen gehalten?
Ja. Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das ist nicht das, was Ärzten passiert in Fernsehserien oder Förstern.
Mhm. Nee, das ist okay. Bei mir nicht der Fall.
Aber Herrn Josef immer wieder passiert.
Ja. Meine Patienten sind ja in der Regel eher still. Also. Da will keiner.
Diesmal ein Arzt auch gesagt hat, ein Kriminalpsychologe, wer bei mir auf dem Tisch liegt, der hat es hinter sich. Das kam auch schon mal vor. Sehr makaber.
Ja, das aber ist auch sehr angenehme Patienten, weil sie beschweren sich nicht. Das ist ja auch
Kriminologen unter sich, sehr eigener Humor. Aber Markenzeichen Ihrer Sendung ist ja auch der Ernst.
Ja, unbedingt.
Der große Ernst. Und ich glaube, dass was wir Normale, die das nicht moderieren, und nicht gestalten, sondern zuschauen, was wir immer mitnehmen aus 3 nach 9, und zwar seit frühester Kindheit, ist das unheimlich. Mhm. Entschuldigung, aus 3 nach 9, ich war jetzt echt ein Deutscher. Ja. Aus Aktenzeichen XY ungelöst.
Das manchmal kein, auch aus 3 nach 9.
Aber schon. Nur, Judith, aber nur.
Ja, gab
schon. Aber nur. Wenn ein Gespräch schief läuft, dann nimmt das. Also ich habe noch nicht Judith besucht, die auf dem Land lebt, und als ich rauskam, da war es so neblig und ich sah so am Wiesenrand sah ich so ein Auto stehen ohne, und die Scheinwerfer waren aus. Sofort habe ich die Musik aus der Sendung gehört. Und ich glaube, so kennt das fast jeder von uns. Ist dieses hohe Angstpotenzial, das Sie mobilisieren können, unumgänglich?
Ja, es ist natürlich ein gewisser Grusel, der auch eine wichtige Rolle spielt. Und dann muss man sich dazu auch vorstellen, dass ja dieser Täter, dieser Vergewaltiger, dieser Mörder immer noch frei herumläuft. Mhm. Und das macht es so intensiv und so authentisch. Und ich höre das oft von Zuschauerinnen oder Zuschauern oder auch von Bekannten, die Sendung verfolgen, die sagen, ich schaue da immer rein und denke mir, irgendwann erkennst du da mal jemanden. Und da geht es mir auch nicht viel anders. Schlimm ist nur, wenn diese Person, nach der gefahndet wird, mir ähnlich sieht. Dann ist das irgendwie ein komisches Gefühl.
Auch schon vorgekommen.
Ist auch schon vorgekommen. Rudi, der sieht aus wie du.
Okay.
Ja.
Aber ich finde diese Situationen, die da gezeigt werden, die natürlich gruselig sind, die bilden ja auch. Ich hatte zum Beispiel als junges Mädchen mal eine Situation, dass mich an der Bushaltestelle ein Mann ansprach und wollte, dass ich in sein Auto steige. Mit einem ganz fadenscheinigen Vorwand, dass er eine Wette hätte und ich sollte ihn verkleiden als Frau. Und dann würde ich auch was abbekommen, nämlich die Hälfte des Wetteinsatzes, 20 Mark, damals viel Geld. Und ich bin nicht eingestiegen, weil ich in einer Sendung kurz zuvor einen ähnlichen Fall gesehen hatte, bei Aktenzeichen XY, wo halt ein Kind in ein Auto gelockt wurde. Ja. Und dadurch gab es dann ein Gespräch mit meinem Vater, der sagte, das darfst du nie machen, egal mit was für einer Ausrede oder mit was für einem Argument man dich versucht, in dieses Auto reinzubekommen. Insofern haben Sie mich vielleicht mit der Sendung vor irgendwas ganz Schreckliches
bewahrt. Das freut mich sehr. Das
Wir sind ja auch in Bezug auf dieses Thema sensibilisiert, haben selbst eine Fahndungssendung mal moderiert.
Aber nur ganz kurz.
Aber nur kurz, aber immerhin. Es trägt dazu bei, Verbrechen aufzuklären. Und gerade diese Situation, die Sie gerade geschildert haben, ist ja so einprägsam. Das sind ja auch Dinge, die mir dann auch nahe gehen. Also immer wenn Kinder Opfer von Kriminalität werden. Ich erinnere an den Fall Livke Straßheim aus Cuxhaven war es. Das war eine meiner ersten Sendungen. Die ist genauso in ein Auto gelockt worden, stand vor der Tür, hatte den Schlüssel zur Haustür in der Schule vergessen. Und genau in diesem Moment kommt der Täter vorbei, lockt sie ins Auto, missbraucht sie sexuell und tötet sie schließlich. Und dieser Fall ist durch Aktenzeichen geklärt worden. Durch eine ganz raffinierte Ermittlungsarbeit des damaligen Kriminalhauptkommissars aus Bremerhaven oder Bremen kam er. Aber wie es zum Erfolg führte, das sage ich nicht. Das ist Geheimnis.
Aber vielleicht können Sie uns verraten, ob Ende Februar ist ja die mutmaßliche RAF-Terroristin und Bankräuberin Daniela Klette festgenommen worden. Zwei Wochen vorher wurde sie ausgeschrieben sozusagen zur Fahndung. Bei Ihnen in der Sendung, glauben Sie, dass das in einem Zusammenhang steht?
Also ich lehne mich da aus dem Fenster, aber es sollte mich schwer wundern, wenn da kein Zusammenhang bestehen würde. Das ist, Sie sagten es 14 Tage, ich glaube es waren 11 Tage nach der Sendung, nach der Ausstrahlung. Es kamen sehr viele Hinweise rein, wir hatten auch eine relativ hohe Einschaltquote und kurz darauf dann gab es den Zugriff und Daniela Klette konnte verhaftet werden.
Also hängen Sie sich ruhig aus dem Fenster.
Ja. Ich finde, Sie haben das verdient.
Ich hoffe, Sie sind schon alleine, weil wir Ihnen so dankbar sind, dass Sie in unsere Sendung gekommen sind, obwohl Sie nie in Talkshows gehen. Ich hoffe, Sie sind nicht irgendwie beleidigt, wenn Judith und ich bekennen, dass wir von Ihrer wirklich glorreichen Vergangenheit als Eiskunstläufer nicht so viel wussten. Also ganz vorsichtig ausgedrückt. Dabei waren Sie Vize-Europameister, Sie waren Vierter bei Olympischen Spielen, glaube ich in Sarajevo, Sie waren Fünften bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Zweimal deutscher Meister, also richtig eine große, große Nummer.
Das ist 40 Jahre her.
40 Jahre her. Und ist das in Ihrem Leben noch als Schatz präsent oder als etwas, wo Sie sagen, abgehakt, ich denke da gar nicht mehr groß darüber?
Doch. Ich denke da automatisch immer dran. Allerdings nur an zwei Küren, die wirklich mal zum Erfolg geführt haben. Das war 1983 in Dortmund in der Westfalenhalle. Die war ausverkauft. Bin da auch nur Siebter geworden, aber nach meiner Kür hat die Halle getobt. Und das war mir mehr wert als ein Platz auf dem Podium. Ich bin damals, wie gesagt, Siebter geworden. Und ein Jahr später Vize-Europameister in Budapest.
Das war 1984.
Und die Küren schaue ich mir sehr gerne an.
Wollen wir es uns zusammen anschauen? Und zwar die vom Jahr davor. Applaus, neben allem anderen, die Frisur war ja der Hit.
Ja. Ich fand damals, ich hatte mich an Jimmy Connors, den Tennisspieler aus den USA, orientiert. Und der hat halt auch diesen Bob, glaube ich, sagt man, getragen damals. Und das fand ich ganz gut. Und es hat ja einen Effekt auch ausgelöst, also wie ein Schirm bei der Pirouette. Und dann fällt alles wieder runter.
Absolut.
Jogi Löw hat auch
ein
bisschen seine Frisur.
Da sieht man. Ja, genau. Ja.
Sie waren hat er immer noch. Jogi hat er noch?
Löw hat die Frisur immer noch.
Sie waren ja, was das Eiskunstlaufen anbelangt, familiär durchaus vorbelastet.
Genau, mein Vater, Jahrgang 1920, war ein guter Eiskunstläufer. Der ist damals beispielsweise auch nach Dortmund gefahren, nach Essen gefahren. Dort gab es eine Eisbahn. Und damals ist auch noch der Rhein-Herne-Kanal zugefroren an gewissen Jahren. Und auf diesem Rhein-Herne-Kanal, ich komme aus Wanne-Eickel, ist er dann auch gelaufen und hat seine Kunststücke gezeigt. Allerdings ist er dann als junger Soldat schwer verwundet worden in Russland. Mit 22 musste sein Bein amputiert werden und dann war die Karriere zu Ende, bevor sie begonnen hat.
Hat er sich denn gefreut, dass Sie das, seinen Traum möglicherweise dann gelebt haben?
Ich glaube schon, obwohl er es nie gezeigt hat. Aber er hat mich mit eiserner Hand immer nach vorne gebracht. Und ein Mann, der im Krieg eine schwere Verwundung erlitten hat und dann zuschaut, wenn ich mal stürze und das Eis ist hart, das Eis gibt nicht nach, das federt nicht. Und da ist die Laufbahn war von Verletzungen auch begleitet. Und er hat mich immer angeguckt, als wollte er sagen, jetzt stell dich nicht so an. Also, was soll denn das? Du bist hingefallen, ja und?
Aber wenn ich das Wort aufgreifen darf, das Sie gerade benutzt haben, hat Sie das nicht verletzt, diese Kälte?
Nee, so war der Vater halt. Und man muss auch dazu sagen, in den 60er Jahren, also ich war 1964 das erste Mal auf dem Eis. Und da war das Hierarchiegefälle in den 60er Jahren, wie bei vielen Familien, bei uns in der Familie auch, sehr steil. Also was der Vater gesagt hatte, wurde gemacht. Ich wäre natürlich als Junge aus dem Kohlenpott, Wanne-Eickel ist Schalkeland, da wäre ich lieber auf den Fußballplatz gegangen. Aber nein, es musste das Eiskunstlaufen sein.
Oder Tennis wahrscheinlich.
Tennis wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Tennis hieß es immer, der weiße Sport, das ist zu teuer. Stimmte alles gar nicht. Eiskunstlaufen war viel teurer.
Und können Sie sich an eine emotionale, warme Reaktion Ihres Vaters erinnern in seinem Leben, das Sie mitbekommen haben?
Das war nicht auf dem Eis, sondern das war in der Schule. Ich muss dazu sagen, weil ich halt viel unterwegs war, zweimal sitzen geblieben, aber das Abitur...
Kann ich Ihnen nur die Hand geben?
Dann, Sie auch?
Ich habe mit 20 Abitur gemacht.
Ja, wunderbar. Ja. Ich war 23. Okay.
Wirklich wahr?
Tatsächlich, aber später.
Ich habe gar keins. Ich habe gar keins zuerst. Das ist super.
Das ganze Elend hier versammelt. Wir sehen hier eine Runde von Taugenichtsen. Ja.
Nein, aber dadurch war natürlich die Laufbahn als Schüler auch geprägt. Also ich hätte nicht einen Punkt weniger haben dürfen in der Abiturprüfung, dann wäre ich durchgerauscht. Aber
gut, aber zurück zu Ihrem Vater.
Bitte?
Zurück zu Ihrem Vater.
Ja.
Genau, weil Sie sagten, ich hatte Sie gefragt, ob Sie eine emotionale, warme Reaktion erlebt
haben. Ja, das war, als ich wieder sitzen geblieben bin.
Okay.
Hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, wahrscheinlich hat die Mutter gesagt, du kannst jetzt nicht nur fordern von dem Jungen, da muss auch mal ein bisschen was geben. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, komm, ist nicht schlimm, jetzt machst du die Runde nochmal und dann kriegen wir das schon hin.
Ach,
so, das war so. Ja, krass.
Und
das
diese Strenge, die Sie selbst erfahren haben, ja, und mit der Sie haben ja nichts anderes kennengelernt, insofern haben Sie ja gerade angedeutet, als etwas Natürliches angesehen.
Ja.
Glauben Sie, dass es gut ist, dass das vorbei ist?
Ja, heute ist es gut, dass es vorbei ist, aber ich bereue da nichts und ich werfe meinem Vater auch im Nachhinein, er ist im Jahr 2000 gestorben, mit 80 Jahren, überhaupt nichts vor. Weil diese Härte hat mir sehr geholfen und hat mich auch in meinem Leben geprägt. Weil man stürzt auch in einer Laufbahn als Moderator oder Moderatorin des Öfteren mal.
Und Sandra nicht. Nicht.
Nein,
doch.
Doch.
Ich weiß. Ja. Aber sie ist aufgestanden.
Das ist genau der Punkt.
Das ist genau der Punkt, nicht liegen bleiben.
Hm.
Ja.
Hm. Ich mache das ganz transparent. Sie haben gesagt, Sie gehen selten in Talkshows, aber wenn Sie schon in eine gehen, dann möchten Sie ein Herzensanliegen angesprochen wissen.
Mhm.
Das tue ich deswegen gerne. Sie sind seit 2014 Botschafter von Aktion Mensch.
Mhm.
Kennen auch alle, gehört auch vielleicht zum kollektiven Gedächtnis dieses Landes. Früher ist das Aktion Sorgenkind.
Mhm.
Was ist für Sie die Erfahrung gewesen, die Sie am meisten berührt hat in diesen fast 10 Jahren?
Also wir gehen ja des Öfteren rein, auch in diese Einrichtung, in der Inklusion eine ganz große Rolle spielt. Also niemand soll und niemand darf, und da bin ich felsenfest damit überzeugt, ausgegrenzt werden aufgrund seiner, ich versuche immer das Wort Behinderung zu vermeiden, aufgrund seines Handicaps oder aufgrund seiner Einschränkungen. Und da bin ich bei einer Einrichtung gewesen mit einem kleinen Mädchen, die koordinative Schwierigkeiten hatte. Und die haben dann Vogelhäuschen angestrichen, also mit so einem Klarlack mit leichter Pigmentierung. Und ich komme aus einem Handwerkerhaushalt, also mein Vater war Malermeister. Und ich weiß, wie man mit dem Gerät umgehen muss, einigermaßen, weil ich natürlich auch in Schulferien mal mithelfen musste. Und habe dann dem Kind geholfen. Und am Ende sagt das Kind zu mir, können Sie nicht noch ein bisschen länger bleiben? Oh. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich noch ein bisschen länger bei dir.
Axel Mensch feiert dieses Jahr den 60. Geburtstag. Mhm. Erlauben Sie mir noch einmal zurückzugehen zu Ihrem Vater.
Ja.
Wenn Sie heute die Gelegenheit hätten, ihm eine Frage zu stellen, welche wäre das?
Ich würde keine Frage stellen. Ich würde sagen, du kannst mit deinem Leben und mit dem Erreichten sehr zufrieden sein. Und danke, dass du mir diese Möglichkeiten geboten hast. Das sind Chancen gewesen. Es wimmelt von gescheiterten Talenten. Es kommt da nicht jeder durch. Und am Ende sind es wirklich nur wenige, die es schaffen, mal auf einem Treppchen bei einer internationalen Meisterschaft zu stehen. Und das durfte ich und das habe ich meinem Vater zu verdanken.
Danke fürs Kommen. Kommen Sie wieder.
Sehr gerne.